Ihr müsst ein bisschen meine Stimme entschuldigen. Ich bin erkältet. Aber ich habe nichtsdestotrotz eine großartige Folge gerade aufgezeichnet mit dem Daniel Dominik Schlief, der CPO bei Clockin ist, eine Zeiterfassungssoftware aus Deutschland, die tatsächlich extrem viel kann, optimiert ist auf kleine und mittelständische Unternehmen. Sehr, sehr spannend, weil es viele Tools gibt, die aber überwiegend aus dem Ausland kommen. Und ich würde sagen, Clockin hat eine sehr, sehr starke Konkurrenz aufgebaut, die vielleicht sogar das Potenzial hat, andere Tools zu überholen. Wie es dazu kam, dass Clockin gegründet wurde, was die so machen, was vor allem auf Produktmanagement-Seite da passiert, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Daniel Dominik Schlief hier, den CPO, den Chief Product Officer von Clockin. Bevor wir auf Clockin eingehen, für Leute, die es nicht wissen, erklär mal, was ein Chief Product Officer macht.
Ja, ein Chief Product Officer, wie es im Namen schon drin ist, ist halt die, ja, vielleicht oberste Rolle in Sachen Produkt. Mhm. Es geht alles in Richtung Produktmanagement, die irgendwie sich um das ganze Produkt entsprechend drehen. Also es hat eben angefangen, das klassische, ja, Produktmanagement von der Findung und Sammlung der Ideen, die halt einerseits im Unternehmen rumschwirren, der Ideen, die auch besonders bei den Kunden vorherrschen, und der natürlich auch der Ideen, die halt in verschiedenen anderen Schnittstellenpositionen relevant werden. Also das zum einen halt das Marketing, das Sales und alles verschiedene Abteilungen, die halt eben auch Ideen an das Produkt entsprechend haben, die es gilt irgendwie zusammenzubringen unter einen Hut und daraus dann entsprechend halt auch ein Paket zu schnüren, die halt dann für Entwicklung oder die Weiterentwicklung des Produkts relevant werden. Wir können das weiter ausführen, weil bei uns im Unternehmen fassen wir Product Management oder ist generell die Produktrolle ein bisschen größer, aber ich glaube, ein Überblick darüber, was so Produkt, was CPO entsprechend bedeutet.
Und jetzt bist du ja 26. Mit 26 ist man normalerweise nicht in der Geschäftsführerrolle. Ja. Wie ist das so zustande gekommen? Welche Abkürzung konntest du da in deinem Leben nehmen oder hast du einfach sehr früh angefangen, Karriere zu machen?
Ja, es ist einerseits natürlich eine Abfolge von sehr günstigen Umständen gewesen. Mhm. Und einfach auch eine Portion Glück und ich hoffe auch natürlich auch eine Portion Leistung, die mit reingeflossen ist. Und grundsätzlich, ja, war das für mich tatsächlich in dem Punkt einfach eine Abkürzung, die ich da im Studium tatsächlich gefunden habe. Mhm. Und konkret gab es da, also ich habe meinen Master im schönen Münster gemacht, im Bereich Information Systems. Und der Master ist eigentlich ganz spannend organisiert und als Teil des Masters gibt es auch immer einen klaren fachlichen Fokus tatsächlich und da gab es irgendwie im dritten Semester oder so auch ein Projektseminar. Und als Teil des Projektseminars gab es halt eben auch einen Praxispartner. Und dieser Praxispartner war, wie der Zufall es wollte, eben Clockin. Und darüber, nach Abschluss dieses Seminars, hat mich dann der CEO und Gründer von Clockin, Friedrich, einfach mal angesprochen, ob ich nicht Lust habe, was mit aufzubauen. Und habe mich dann halt da auf jeden Fall begeistern lassen von der Idee, von dem Produkt. Und so bin ich dann zu Clockin gekommen. Und habe da erst als Werkstudent gearbeitet, in der Rolle des Product Owners. Das Team war natürlich zum Zeitpunkt noch kleiner. Es war noch alles frisch im Aufbau und es gab mir halt eben auch die Chance, eben mich selbst da reinbringen zu können. Ganz klar das Produkt auch mit voranzutreiben. Und als ich da mit dem Master durch war, gab es dann halt eben auch die Chance, dann ein Team mit aufzubauen oder ganz klar das eigene Team Product eben aufzubauen, um da halt eben einen Bedarf zu füllen, der ganz klar vorhanden war. Und
wie groß ist Clockin jetzt inzwischen, beziehungsweise wie groß ist davon die Produkt- und Entwicklerseite so?
Mhm. Also wir sind knapp 30 zusammen, 30 Mitarbeiter. Und die Bereich Product, also bei uns bei Clockin muss man da ein bisschen unterteilen. Wir haben zum einen halt unsere Entwicklungsabteilung mit dem CTO, der das Ganze eben aus einer technischen, fachlichen Perspektive betreut und halt eben auch koordiniert. Und dann auf der anderen Seite sitze ich eben als CPO, um das Ganze entsprechend halt die, ja, die fachliche Komponente noch mit reinzubringen, zumindest die Kundensicht und entsprechend auch die produktstrategische Perspektive. Und alles zusammen bilden wir mittlerweile ein, ja, doch normal großes Scrum-Team. Entsprechend halt mit einer Designerin, ich glaube 7 Entwicklern und entsprechend auch einem Werkstudenten und entsprechend mir, die halt dann daraus, ja, das Product-Team, wenn man es halt so als Produktteam aufgeteilt in technische und eben die fachliche Perspektive betrachten möchte.
Okay, cool. Und erzähl mal ein bisschen über die Entstehungsgeschichte. Ich hatte, das mache ich immer, wenn ich quasi in einen Podcast gehe, gucke ich mir mal so an bei Crunchbase, was gibt's denn da so für Zahlen? Da taucht ihr nicht auf. Das heißt, ich unterstelle jetzt mal, dass ihr gebootstrapped gestartet seid. Das heißt, auf jeden Fall keine großen Investoren an Bord seid. Jetzt seid ihr trotzdem 30 Leute. Das heißt, es ist jetzt auch keine klassische Indie-Maker-Side-Project-Geschichte mehr. Wie war da der Weg? Wie ist Clocken entstanden?
Ja, es ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Also das Ganze hat begonnen mit dem ja doch Ideengeber der ganzen Idee. Und das war Thomas, der hat ein, Thomas Bittmann, der hat ein Kanalsanierungsunternehmen hier im Umkreis von Münster. Und der war gut befreundet mit dem vorher schon erwähnten CEO, Frederik Neuhaus. Und die zusammen, also besonders Thomas hatte halt ganz klar das Problem erzählt, dass in klassischen Kanalsanierungsunternehmen ist halt eben so, dass die Mitarbeiter für unterwegs sind, die gehen von und Kunde zu Kundentermin, müssen dabei halt eben auch natürlich dann dokumentieren und Zeiten erfassen, was ist denn vor Ort passiert, wie sieht es denn gerade aus und was für Tätigkeiten wurden verrichtet. Und das hat für immensen Zettelwahn gesorgt. Das heißt, das hat eben bedeutet, dass da unfassbar große Mengen an Zetteln pro Tag für die ganzen Teams, die unterwegs waren, entstanden sind. Und hinten raus bedeutet das dann für ihn oder für seine Mitarbeiter auch wiederum, dass diese ganzen Zettel dann abgetippt werden mussten mit Excel und das halt dann sehr viele Stunden Overhead produziert hat, um tatsächlich daraus dann einen Schuh werden zu lassen oder halt generell das Ganze voranzubringen. Und das ist dann so entstanden, dass halt diese Situation, die hat er dann Frederik mal erzählt und wie ich auch heute noch und er auch besonders damals dann halt total verwirrt war, ja, wieso das Ganze nicht auch digital? Und aus dieser Idee heraus ist dann letztendlich Clocken entstanden. Die Überlegung halt zu sagen, ja, wir können doch auch kleine und mittelständischen Unternehmen mit digitalen Technologien eigentlich helfen, weil die Realität in den meisten mittelständischen Unternehmen heutzutage oder kleinen Unternehmen ist halt eben eine ganz andere als, ich nehme mich da gerne mal kurz mit ins Boot, als wir halt eben von größeren Unternehmen oder von ja moderneren Unternehmen oder neueren Unternehmen gewohnt sind. Unternehmen, bei denen halt digitale Lösungen gang und gäbe sind. Großunternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern haben natürlich all diese Softwarelösungen, die sie vielleicht teuer eingekauft haben, idealfall noch von irgendwie einer Horde von Beratern konfigurieren haben lassen, dass es halt genau auf deren Prozesse passt. Das haben die kleinen und mittelständischen Unternehmen aktuell auch nicht und wir auch, weil die hätten einerseits natürlich auch keine eigene IT-Abteilung, um das Ganze zu stemmen und andererseits fehlt auch einfach komplett die Zeit, ja, besonders auch in Zeiten von Fachkräftemangel oder entsprechend auch bei der Menge an Aufträgen, die aktuell auf die zukommt, ist es einfach total unrealistisch, seine große Lösung irgendwie in-house zu holen, geschweige denn von den ganzen Kosten, das anzufangen. Und dieses Bedürfnis halt trotzdem, diese ganze Zettelwirtschaft halt zu überwinden und gleichzeitig dieses Kommunikation, Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern und dem Unternehmen zu vereinfachen und zu digitalisieren. Und aus dieser ganzen Idee ist halt entsprechend Clocken entstanden. Und ursprünglich halt entsprechend daraus, aus diesem Einzelfall Kanalsanierung oder handwerkliche Projektarbeit, die halt von Tür zu Tür gehen und entsprechend der Kunden entsprechend weiterhelfen. Das war der erste Use Case, den Clocken abbilden wollte. Dann wurde aber relativ schnell, nachdem halt das erstmal digital halbwegs abgebildet wurde, klar, dass dieser Use Case sich nicht auf den handwerklichen Branche halt beschränkt, sondern halt viel weiter zu denken ist. Denn relativ schnell kam dann der erste Pflegedienst an und hat gesagt, hey, das ist was, was wir auch brauchen. Und so wurde relativ schnell klar, dass diese Lösung, auch wenn sie ursprünglich halt aus dem Handwerk kam, viel weiter zu denken ist und viel mehr kleinere und mittelständische Unternehmen, die ein Bedürfnis haben, entsprechend ihre Prozesse möglichst leicht und einfach für ihre Mitarbeiter zu digitalisieren. Und das ist nämlich auch noch der nächste wichtige Punkt, den Clocken da tatsächlich auch nicht ausmacht, ist halt eben zu denken, ist der Rolle des Mitarbeiters zu denken, der halt vielleicht nicht unbedingt mit den digitalen Technologien aufgewachsen ist und auch keine Lust hat unbedingt, sich damit komplexen Systemen zu beschäftigen, der einfach nur jetzt sich auf das Wesentliche konzentrieren möchte, nämlich seine tatsächliche Arbeit und nicht irgendwie alle Hände voll zu tun haben will mit einer komplexen IT-Lösung.
Und ich habe jetzt gesehen im App Store, ihr habt da eine App entwickelt. Ist das das Standard-Eingabegerät, über das dann Leute sagen, ich habe jetzt hier meine digitale Stechuhr, die habe ich auf meinem privaten Handy dabei oder auf dem Geschäftshandy, wie auch immer. Ich logge mich da ein. Das ist vermutlich dann die größte technische Hürde, die jemand hinkriegen muss, Login. Und dann muss man halt dran denken, quasi zu starten und zu beenden. Aber wettet. Also quasi das sollte das sein, quasi was der Standardmitarbeiter so an Komplexität mit auf den Weg bekommt.
Zum Teil ja. Also vielleicht ein bisschen das Produkt Login noch ein bisschen aufzudröseln. Wir haben zwei Komponenten. Die einen Komponenten hast du jetzt gerade schon angesprochen, das ist halt eben diese App. Die gibt es halt entsprechend auf typischen App-Stores, andererseits für halt ja klassische Handy-Endgeräte oder entsprechend auch auf Tablets. Das hast du eigentlich ganz gut schon beschrieben, was das am Ende ist. Das ist halt dann das klassische Eingabegerät, worüber halt dann erfasst und kommuniziert werden kann, weil das ist oft etwas, was vielleicht zu kurz kommt. Wir haben zwar zum Teil halt dieses, oder großen Teil dieses Kernprodukt Zeiterfassung, das wir eben abbilden, aber es geht entsprechend noch viel, viel weiter darüber hinaus, um halt dieses ganze Kommunikation im Unternehmen mit abbilden zu können. Aber du hast recht, das ist das eine, das Eingabegerät oder das Gerät des Mitarbeiters ist im Regelfall die Handy-App. Aber auf der anderen Seite, oder ja, dieses Spiegel dazu, die Kehrseite der Medaille ist halt entsprechend dann wir nennen es bei uns das Bürocenter, das ist letztendlich halt eine SaaS-Plattform, die man halt über den Browser erreicht, worüber man halt dann sich entsprechend als Chef oder als Admin entsprechend einloggen kann und letztendlich da den vollen Überblick über das Unternehmen zu erringen kann, erlangen kann. Das heißt, da hast du halt dann dein Dashboard, deine Mitarbeiterverwaltung, die natürlich auch notwendig ist in so einem kleinen Unternehmen, und deine Projektverwaltung, die Projekte kannst du dann entsprechend managen, terminieren. Du hast darüber halt noch die Auswertung, die natürlich dann auch super relevant werden, weil was zum einen erfasst wird, will natürlich irgendwo rausgewertet werden. Und dann hast du noch hinten raus die Komponente mit, jetzt will ich das Ganze entsprechend auch zur Lohnbuchhaltung geben. Und deswegen da hinten raus gibt es noch die ganzen Schnittstellen, um halt daraus dann einen ganzheitlichen Prozess rauswerten zu lassen.
Klingt alles sehr nützlich und sehr spannend und sehr wichtig für viele Firmen. Es fällt mir gerade ein, das hätte ich dir eigentlich im Vorgespräch schon sagen können. Das ist jetzt ein bisschen frech. Aber ich bin seit, glaube ich, 4 Jahren bei der Konkurrenz. Da gab es euch noch gar nicht oder da wart ihr im Entstehen. Da habe ich mir ein Tool zugelegt für Zeiterfassung. Wobei, ich stelle die Frage einfach, wann ist Glocken entstanden?
Die tatsächliche Erstgründung, die war Ende 2018. Dann so die erste richtige Entwicklung, also wo es langsam so losging, war dann ungefähr ein Jahr später. Aber so der richtige Ball zum Rollen kam so vor 3,5 Jahren. Da wurde es dann langsam immer mehr mit, wir sehen jetzt hier den einen Use Case, Handwerker, der ist doch gar nicht so unique, den können wir noch deutlich ausweiten und so. Wurde der Ball losgetreten.
Okay, dann war das auf jeden Fall vorher noch. Das war April 2018, da erinnere ich mich dran, weil da hatte ich quasi das erste größere Kundenprojekt, wo ich Zeiterfassung gebraucht habe. Da habe ich mir einen Konkurrenzanbieter von euch geholt. Ich nenne ihn jetzt nicht, Fairness halber. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, auch so Standard für viele Menschen und für viele Unternehmen. Man wechselt dann auch nicht mehr. Also man guckt sich dann auch nicht mehr groß auf dem Markt um. Was unterscheidet eure Zeiterfassung jetzt von anderen Zeiterfassungstools?
Da darf ich mal kurz dich direkt zurückfragen. In welchem Bereich hattest du denn da eine Zeiterfassung gesucht? War das auch dieser kleine mittelständische Bereich oder war das eher in Richtung größere? Weil zu begründen, wo das die Frage herkommt. Weil ich hatte mich vorhin schon erwähnt, es gibt halt eben diese größten Unternehmen, die halt entsprechend da Lösungen finden. Das sind halt da klassische Lösungen von SAP, Microsoft, Salesforce, HubSpot, die haben ja alle auch Zeiterfassungstools. Und sofern halt da jetzt eine Beratermannschaft ankommt und das Ganze halt dann customized, dann kannst du damit halt auch eine Zeiterfassungslösung hinkriegen. Das ist wieder da keine Option für die Kleinen. In den kleinen Bereichen, klar, gibt es da auch sehr, nicht viele, aber tatsächlich gibt es dann ein paar Zeiterfassungslösungen. Da muss man unterscheiden, jetzt für welchen Use Case du jetzt da gerade Zeiterfassung suchst. Wenn du jetzt in den App Store schaust, stößt du meist halt auf Lösungen, die besonders im B2C-Bereich oder für oder für den Privatzweck halt genutzt werden, wenn man hier mal ein eigenes Projekt irgendwie Zeiten dokumentieren möchte. Das ist natürlich auch jetzt nicht relevant für die Branche oder für diese Kundengruppen, für die wir jetzt halt interessant sind. Nichtsdestotrotz, klar, gibt es auch da, wo wir schwimmen, den einen oder anderen Konkurrenten. Aber wir heben uns insofern doch ganz klar in manchen Aspekten stark von oder ein bisschen oder manchmal auch sehr stark von diesen ab. Und das ist zum einen, würde ich sagen, die Einfachheit, auf die wir einen sehr großen Wert legen, weil wir, so kommt zum zweiten Punkt, warum wir teilweise oder doch stark outperformen, glaube ich, eben sehr eng mit den Kunden zusammenarbeiten. Denn das ist ein Luxus, den wir uns erarbeitet haben, dass wir nämlich sehr viele Kunden haben, die sehr begeistert sind von unserer Lösung. Und das spiegeln sie uns insofern zurück, dass sie auch gerne mal mit an den Tisch kommen und einfach ihren Austausch schaffen, wo wir uns einfach mal anhören, ja, was läuft in der Praxis, was läuft nicht in der Praxis. Und auf Basis dieses Austausches tatsächlich sehr viel und sehr viele Ideen entwickeln können und auch sehr viele Ideen verfeinern können. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der uns sehr viel weiterbringt, als viele, die jetzt im Elfenbeinturm heraus irgendwelche tollen Ideen entwickeln, die aber in der Praxis einfach keine Anwendung finden. Und ich glaube, das sind halt zwei Aspekte, die uns klar unterscheiden.
Ich sehe auch jetzt auch auf eurer Webseite, dass ihr quasi neben dem klassischen Zeiterfassungsthema eben auch sowas wie Unterschriften für Abnahmen etc. mit einbaut, also quasi auch spezielle Lösungen für spezielle Branchen erstellt, wo ihr quasi einfach Kernprodukt bleibt vermutlich weiter in die Zeiterfassung, aber das weiter ausbaut, dass einfach der Prozess des Betriebs quasi vollumfänglich unterstützt ist.
Genau, also vielleicht da, Zeiterfassung ist auf jeden Fall ein Kern, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt, der auch tatsächlich in jedem Unternehmen auch relevant ist, ist halt eben das ganze Thema Abwesenheitsmanagement. Das darf auch wohl absolut nicht vergessen werden. Also jetzt einen klassischen Urlaubsantrag, man kennt es, vielleicht wir beide kennen es eigentlich von anderen Unternehmen ganz anders, aber bei vielen Unternehmen läuft es so ab, da hast du halt einen Zettel, den füllst du aus und den Zettel gibst du dann deinen Vorgesetzten. Und der Vorgesetzte muss dann irgendwann manuell sich hinsetzen, guckt sich den Zettel an, geht dann in das Buch rein, guckt den Kalender an, wann andere Mitarbeiter in gleichen Zeiten Urlaub eingetragen haben und versucht dann halt irgendwie diese Konflikte zu lösen. Und das ist ein Overhead, den kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man als Digital Native irgendwie aufgewachsen ist. Und dieser Overhead, der ist aber trotzdem halt bei über 90% der Unternehmen vorherrschend. Also zumindest, wenn man jetzt sagt, dass die meisten dieser kleinen bis mittelständischen Unternehmen, also zum Beispiel nur bis 50 Mitarbeiter, sondern nicht mal richtig mittelständig. Aber bis 50 Mitarbeiter sind ja über 90 Unternehmen sind in dieser Größenordnung. Und die meisten von denen sind halt eben nicht digital ausgestattet. Und das sind also entsprechend die Zustände, die in der Realität halt vorherrschen. Und da anzusetzen und halt diese ganzen Prozesse halt zu streamlinen und eben abzuholen, das macht halt den ganzen Schuh draus.
Wie sieht das in der Praxis aus, wenn du sagst, ihr arbeitet da sehr, sehr eng mit den Kunden zusammen? Sind das klassischerweise User-Interviews oder seid ihr wirklich, fahrt ihr vor Ort mal hin und guckt euch das an oder wie machst du Produktmanagement jetzt? Bist du ja CPO und das ist quasi die Kernaufgabe quasi bei euch in der Firma für dich. Was sind da so deine Learnings aus den letzten Jahren, wie gutes Produktmanagement funktioniert?
Also da gibt es natürlich eine ganz viele Sachen, die ich da lernen durfte. Ein Punkt, klar, das sind halt eben User-Interviews, halt entsprechend regelmäßig den Kontakt zu diesen Nutzern suchen. Das ist tatsächlich sogar meistens sehr tolle Erfahrung, halt mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Klar gibt es dann meist immer irgendwie ein Interesse, das halt auch zu dem Interview geführt hat, von wegen, ja, ich möchte gerne hier die eine Funktionalität noch gerne haben, die andere Funktionalität noch haben. Aber es ist halt total wichtig, halt diese Pain Points, die halt viele Kunden haben, eben abzuholen. Und das ist tatsächlich, was ich auch halt regelmäßig mache, um halt eben diese Kundenstimme da abzuholen. Das andere.
Wenn ich kurz reinhaken darf, was heißt regelmäßig? Ist das einmal in der Woche, einmal im Monat, viermal am Tag?
Wöchentlich ist das, was wir anstreben.
Okay, okay.
Klar, es gibt Wochen, wo halt mal super was voll ist und es gibt auch Wochen, wo halt mal mehr Chance für mehrere Interviews sind. Aber das Ziel ist es auf jeden Fall, wöchentlich ins Gespräch zu kommen. Das ist aber der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass wir halt auch, wie gesagt, sehr viele Kunden haben, die einfach total begeistert sind von uns und entsprechend auch ganz gerne mal ins Office zu uns kommen und dann einfach an den Tisch setzen und mit denen darüber sprechen, hey, wir haben jetzt hier diese neue Idee, können wir nicht einfach mal zusammen durchgehen. Wir haben hier und da schon mal einen Prototypen, vielleicht einen Schritt vorher erst noch ein Mockup. Können wir nicht dann mal zusammen draufschauen, wie würdest du das dann im Alltag nutzen? Passt das in deinen Alltag? Denken wir an dir vorbei oder ist das genau gerade richtig? Und das ist halt der zweite Aspekt, der ganz wichtig ist. Das ist das ganze Feld für mich immer unter das Thema qualitative Interviews, also qualitative Research. Der zweite Aspekt natürlich ist auch der quantitative Research, oder quantitative Research, der ebenfalls nochmal einen weiteren Blickwinkel auf den Nutzer, tatsächlich den Endnutzer halt eben werfen lässt. Und da geht es halt viel darum, halt zu gucken, ja, was sind zum Beispiel Features, die viel genutzt werden. Zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt vielleicht vor kurzem eigentlich ganz spannende Funktionalität released. Da geht es darum, dass du in Glocken deine Lohnabrechnung halt einfach runterladen kannst, wenn du halt da einen richtigen Lohnabrechnungspartner hast. Und das mit der Funktionalität, da wussten wir, das haben super viele halt auf dem Schirm, das finden die super toll, das hilft auch besonders den Kleinunternehmen, die halt so eine Lösung davor noch gar nicht hatten, immens weiter, nicht jede Woche halt oder jeden Monat halt entsprechend so einen Brief zu kriegen bei Lohnabrechnung oder auch mal verloren geht und so weiter. Das ist ein ganz spannendes Feature und da geht es halt vor allem darum zu gucken, ja, nutzen das denn auch so viele Leute, wie wir halt im Vorfeld erwartet haben. Und falls jetzt das tatsächlich so viel nutzen, wie wir uns erhoffen, dann ist natürlich der logisch nächste Schritt, ja, wie können wir das irgendwie ausbauen? Wo gibt es dann noch Interessensgebiete, das weiter zu vertiefen? Und so entsteht halt dann noch ein zweiter Aspekt, wo es halt wirklich darum geht, bedarfsorientiert tatsächlich auch noch zu handeln und zu priorisieren, weil das, wie du selber wahrscheinlich auch kennst aus deiner Tätigkeit, ist ja das große, ganz große Thema, wie priorisieren wir bei limitierten Ressourcen verschiedene Funktionalitäten gegeneinander?
Wie priorisiert ihr?
Einerseits halt eben durch halt diese Kundenstimmen. Da gibt es auch hoffentlich Frameworks. Wir haben schon einige Male sehr erfolgreich das RISE-Framework eingesetzt. Vielleicht ist das ein Begriff. Schaffen einfach dadurch halt immer durch Dialog. In der Regel ist halt Product Management zumindest bei uns im Unternehmen immer Diplomatie. Um es auch mal so zu bezeichnen. Ich glaube, das kannst du bestimmt mitfühlen. Und eben da der Anreiz zu gucken, ja, was sind die verschiedenen Stimmen auch im Unternehmen, weil es gibt ja auch verschiedene Interessen. Jeder hat einen anderen Blickwinkel auf den Kunden und da geht es auch viel darum, halt da eben das zusammenzubringen in einem Art Dialog. Was sind tatsächlich die wichtigsten Punkte, die uns jetzt gerade weiterbringen? Was sind Themen, die den Kunden gerade auf dem Herzen liegen? Was sind vielleicht produktstrategische Themen, wenn man vielleicht irgendwie jetzt nochmal einen Investor attracten möchte, wichtige Themen? Das sind halt alles Sachen, die halt eben entsprechend dann im Dialog und durch den Austausch klar werden müssen. Und natürlich, du wirst es nicht anders kennen, führt es dann oft auch dazu, dass halt man sich irgendwo mal verkeilt und sagt, hey, nee, ich bin sicher, dass das der richtige Weg ist und die andere Person sagt, dass der andere der Weg der richtige ist. Aber das ist meist halt ein Indikator dafür zu sagen, ja, wir wissen zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht genug darüber. Und das ist halt dann die Chance zu sagen, ja, wir gehen nochmal einen Schritt zurück und versuchen halt nochmal Beweise zu finden, warum jetzt gerade der ein oder andere Weg halt der richtige ist. Und bis jetzt wird tatsächlich immer recht gut gefahren und konnten dann halt endlich dann solche Differenzen auch immer resolven.
Baut ihr auch manchmal quasi Lösungen, also quasi plump würde man jetzt sagen, so halbfertig, aber quasi schön würde man sagen, fahrt ihr Experimente, um zu evaluieren, ob wirklich Nutzerinteresse bestimmten Features vorhanden ist, indem ihr irgendwelche Factor-Tests macht oder quasi einfach einzelne Features erstmal als MVP irgendwie ausrollt?
Ja, also der MVP-Ansatz ist tatsächlich etwas, was wir sehr, ja, doch unserem Verständnis sehr erfolgreich mit waren. Immer als kurz zu sagen, ja, wir sehen jetzt zum Beispiel jetzt hier irgendeinen Wunsch, da geht es vielleicht dann erstmal darum, ja, wir würden ganz gerne Arbeitszeiten im Vorfeld einmal definieren wollen, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es geht darum halt zu gucken, ja, ich möchte gerne Gleitzeiten in meinem Unternehmen abbilden können, wie schaffe ich das? Und dann geht es darum halt erstmal einen ersten MVP zu machen, der dann vielleicht sehr rudimentär aussieht, im UI halt noch sehr dürftig ist, aber es wird dann recht schnell klar, dass es halt ein Feature ist, das sehr vielen Leuten sehr weiter hilft und dann können wir halt darauf gut aufbauen. Also dieser MVP-Ansatz ist tatsächlich der Ansatz, den ich auch den meisten, glaube ich, echt empfehlen würde. Einfach mal irgendwas hinstellen und gucken, wird es genutzt. Dieses versteckte Tür, wenn du angesprochen hattest, also halt eben mal einen Button irgendwo hinzubauen, der halt eigentlich nur auf eine Zweitseite führt, die eigentlich noch nichts macht. Ich glaube, das ist genau das, was du beschreibst, ne?
Ja, ja.
ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil unter Umständen trittst du halt da mit dem einen oder anderen User auf den Fuß, der jetzt halt sich schon freut darauf, dass irgendein Feature gerade schon kam, und dann sieht er halt nur eine Seite von wegen, ja, kommt bald. Ist halt deshalb manchmal nicht ganz so leicht.
Ja, aber du kannst ja teilweise so machen, dass du sagst, ey, du hast dich hier für einen Beta-Test freigeschaltet, und wir freuen uns, wenn du ein User-Interview führst. Und wir garantieren dir, dass du einer der ersten bist, der quasi da auf die Liste kommt, der freigeschalten ist. Oder du kannst zum Beispiel sagen, okay, du hast einen Bezahlen-Button und Leute klicken auf Bezahlen und dann öffnen sie halt einfach ihren E-Mail-Editor, und weil es ein Mail-To-Link ist, wo dann schon eine vorgefertigte E-Mail ist, so, ja, ich möchte das. Und dann schreibt man halt manuell eine Rechnung. Also ich glaube, es gibt Wege, wie man quasi das Problem des Kunden löst, ohne da jetzt fertiges Payment zu integrieren, was zum Beispiel relativ viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
Genau. Ja, klar, ich kann es voll verstehen, warum man diesen Ansatz wählt. Ich glaube, in meiner Erfahrung sind wir mit diesem MVP-Ansatz meist ganz gut gefahren. Klar, ich verstehe auch, das gibt halt auch Funktionalitäten, die vielleicht vom Umfang her auch im MVP schon so umfangreich sein müssen, dass ich halt das dann eben vielleicht ein bisschen schwierig, das Ganze schwierig gestaltet. Ja, ja. Da hatten wir jetzt, glaube ich, letztes Jahr ein super spannendes Projekt. Das war jetzt unsere App, die wir schon mal angesprochen hatten. Die haben wir tatsächlich auf technischer und auch auf UI-Ebene komplett überarbeitet. Das hat mehrere Gründe gehabt. Aber es ist natürlich sowas für so ein, ja, Startup oder Scale-Up, wir nennen es mittlerweile mehr Scale-Up, auch trotzdem halt so ein vergleichsweise Mammutprojekt war. Und da ein MVP zu schaffen, war halt eigentlich kaum möglich, weil wir hatten davor auch schon eine bestehende App und wir wollten halt die vollständig ersetzen, um halt einerseits auf einen technologischen neuen Standard das Ganze anzuheben, um halt auch perspektivisch die Bahn frei zu machen, darauf aufzubauen. Das heißt, es hat einerseits technologische Gründe gehabt, aber andererseits wollten wir unsere Kunden entsprechend auch abholen, dass wir die nicht vergraulen mit einer kompletten Änderung von deren alltäglichen Arbeitsweise, mit der sie halt schon vielleicht ein oder zwei Jahre sich an Glocken gewöhnt hatten. Und da war es halt recht effektiv, tatsächlich die Leute oder ein paar Testkunden halt an den Tisch zu holen und einfach da am Anfang erstmal ein paar erste Mockups zu zeigen, später im Prozess dann einen Prototypen mal ein bisschen durchklicken zu lassen, dann nochmal später so eine geschlossene Beta-Phase zu machen, eine neue offene Beta-Phase und letztendlich das zu launchen. Das war tatsächlich auch recht erfolgreich tatsächlich. Das lief ganz gut, besser als wir dann uns auch hier hoffen konnten. Und das ist auch so ein Ansatz, wir hatten gerade darüber gesprochen, wie kann man sowas irgendwie abfedern, dieses Kundenerwartung mit denen aus dem Elfenbeinturm herausentwickeln, und das hat tatsächlich auch ganz gut geklappt.
Geschlossene Beta-Phase kenne ich. Offene Beta-Phase hieß dann einfach, du hast irgendwo ein Feature-Toggle, wo Leute manuell freischalten können, dass sie die neue Version angezeigt bekommen.
Genau, das geht ja in den Stores, also jetzt konkret App Store von Apple oder dem Google Play Store von Android. Tatsächlich super easy. Du kannst einfach dann festlegen, ich würde gerne diese App-Version als offene Beta releasen, und dann kann man halt zumindest bei Android super einfach in der Store-Seite der jeweiligen App ein, zwei Haken setzen, und sobald man die gesetzt hat, kann man sich selber halt freischalten für diese App oder für diese neue Version.
Ah, okay. Cool. Und hab wieder was gelernt heute.
Ja, okay. super Feature tatsächlich. Das ist so, dass man halt dann langsam merkt, ja, wir haben jetzt hier, ich meine, eine geschlossene Beta-Phase kannst du halt nur begrenzt viele Leute mit reinholen, weil natürlich auch da der Aufwand, die Leute halt entsprechend zu onboarden, zu betreuen, natürlich auch nochmal mehr Aufwand ist, weil das Freischalten für eine geschlossene Beta-Phase ist deutlich mehr Aufwand. Man muss sie halt verschiedenen Google-Accounts im konkreten Fall dann entsprechend einmal freischalten dafür. Das heißt, man muss erst davor bereits einmal die Einwilligung geholt haben, dann müssen die einem die E-Mail-Adressen zusenden, dass man die halt dann entsprechend freischalten kann und so weiter. Das heißt, du hast dann sehr viel Arbeitsaufwand. Bei einer offenen Beta-Phase erübrigt sich das Ganze natürlich.
Ah, spannend. Nee, voll cool. Also ich bin quasi, was die ganze App-Welt angeht, habe ich selber noch nie was programmiert. Jetzt haben wir selber auch eine iOS am Start. Das heißt, ich lerne da gerade wahnsinnig viel. Aber es juckt mir schon auch ein bisschen unter den Fingern, weil es einfach viele tolle technische Möglichkeiten noch mehr gibt, die es in der anderen Welt einfach so nicht standardmäßig gibt.
Ja, tatsächlich. Um da kurz auch nochmal weiter zu expanden an der Sache. Apple legt dir da tatsächlich noch ein, zwei Steine mehr in den Weg. Das ist leider ein bisschen schade. Denn bei Apple ist es so, es gibt da so eine App, die man tatsächlich extra herunterladen muss, um halt diese Beta-Phasen zu managen. Das heißt, die heißt Testflight, natürlich auch von Apple. Vielleicht kennst du sie sogar schon. Aber das heißt halt für den Endnutzer, der braucht immer dieses Testflight, um halt auch diese
Ach
Beta- und
so.
Testphasen zu
Wow.
haben. Das heißt, wenn du vielleicht jetzt da Kunden hast, die vielleicht jetzt nicht
Ja.
unbedingt dafür so viel schon mit Apps und weiß ich, Installationen gemacht haben, dann musst du halt die erst noch relativ umfangreich anleiten, dass sie diese extra App brauchen und keine Sorge, nein, das ist vollkommen in Ordnung, die App extra App herunterzuladen. Dann musst du dort halt dann diese Beta-Phase annehmen und so weiter. Das heißt, du hast da deutlich mehr Overhead in der Kommunikation. Ist ein bisschen schade. Einfacher wäre es natürlich so eine Lösung, wie ich sie gerade bei Android hatte.
Aber habt ihr das auch für die offene Beta-Phase gemacht? Weil mein Bauchgefühl wäre jetzt erstmal, dass das User, also dass sehr wenige User bereit sind, quasi diesen Umweg mitzugehen.
Ja, wir haben es halt auch gemacht, einfach weil wir desto mehr Beweise wir haben, dass es funktioniert, weil wir halt auch so sehr viele verschiedene Use Cases aktuell in Glocken haben. Wir haben viele Leute, die nutzen Glocken komplett anders, über Arten und Weisen, die wir ja, als wir uns da Sachen überlegt hatten, teilweise auch noch nicht auf dem Schirm hatten. Das waren dann Perspektiven von Kunden mit drin, die dann von anderen Kunden ganz anders genutzt wurden. Und deshalb war es halt auch in dieser frühen Phase super wichtig, möglichst viele Leute diese App ausprobieren zu lassen. Und das heißt, es gab eigentlich keinen Weg wirklich um so eine offene Beta-Phase herum. Wir haben es halt dann entsprechend dann mit entsprechenden ja, Marketingkanälen halt versucht irgendwie zu lösen. Klar, natürlich, durch diese Steine im Weg musst du auch damit rechnen, dass weniger Leute letztendlich deine App dann auch testen. Ist aber trotzdem besser, als dass es diese paar wenigen eben nicht testen.
100%. Was bei euch jetzt vermutlich schwierig war, ihr habt vermutlich dann auch technologisch das einfach auf ein anderes Framework irgendwie gehoben. Und deswegen konnte man nicht sagen, man macht jetzt in der App quasi einen Feature-Toggle, mit dem man quasi sagt, okay, bestimmte Feature freischalten oder nicht freischalten, sondern ihr
Genau.
habt vermutlich eine komplett andere Technologie genutzt für die neue App dann.
Genau. Davor war es halt eher so Mittel zum Zweck, die App. Und mit diesem großen Änderung haben wir halt den Weg freigemacht, halt auch das an den strategischen Mittelpunkt zu holen. Weil wir reden oft von der Digitalisierung der letzten Meile. Also der letzte Schritt im Unternehmen, der halt in der Regel immer noch sehr manuell abläuft. Und das ist halt in der Realität, wenn meist Unternehmen halt diese Arbeit vor Ort oder die Arbeit halt eben, die der Mitarbeiter verrichtet. Und da ist halt eben auch die App im Einsatz. Und deshalb war es da halt so wichtig, dass wir den Weg freimachen. Nämlich auch etwas, was wir jetzt halt direkt in den Launch mit reingeholt haben, ist halt eine Komponente, die jetzt auch durch Gesetzgebung immer richtiger wird, ist halt eben das Thema Transparenz. Und dass halt der Mitarbeiter volle Einsicht und volle Kontrolle darüber hat, was eigentlich erfasst wird über ihn. Also welche Zeiten erfasst werden, dass er einsehen kann, oder sie eben einsehen kann, welche Abwesenheiten beantragt wurden, welchen Status diese Abwesenheiten haben, wie sieht denn mein Stundenzettel aus, dass man nicht erst beim Chef anfragen muss, hey, kann ich nicht mal meinen Stundenzettel für letztes Jahr haben? Das ist halt die Realität bei vielen. Und dass man halt da den Weg verkürzt, aber sagt, ja, durch ein paar Klicks kann ich es mir selber runterladen oder
Ja,
einsehen, das ist halt.
finde ich eine gute Entwicklung, die da im Gange ist. So, zitiere einen meiner früheren Arbeitgeber, so, ja, eine Überstunde ausbezahlen, das haben wir noch nie gemacht.
Ja,
Ja.
schlimm wird es dann, wenn du gesagt hast, ja, fast haben wir die auch noch nie. Das ist der nächste Schritt.
Nee, das war ganz wild. Also da wurden sie tatsächlich erfasst, also so mit Stechuhr, aber halt quasi auch für den Mitarbeiter nicht einsehbar. Wo ich auch, also ganz ehrlich, blauäugig damals, da war ich halt auch einfach zu jung, um solche Sachen mir groß Gedanken drüber zu machen, aber ich habe mir meine eigenen Zeiten halt nie aufgeschrieben. Habe ich dann auch hinten raus einfach bitter bereut. Nee, von daher, also extrem cooles Problem, was ihr habt, extrem coole Lösung quasi, die ihr für dieses Problem anbietet. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, jetzt du als CPO hast ja vermutlich eine Produktvision. So, wenn du dir jetzt überlegst, wenn du jetzt dir quasi das ein bisschen ausmalen könntest, in welche Richtung geht es in den nächsten 10 Jahren? Ich meine, klar, es ist auch schwierig, das zu sehr in Stein zu meißeln, aber was sind, glaubst du, so die großen nächsten Schritte, die ihr gehen könnt?
Ja, da gibt es natürlich einige Themen, die uns da regelmäßig wieder begleiten. Also da bewegen wir uns halt von diesen direkten Pain Points, die wir angesprochen haben, von den akuten Problemen der Mitarbeiter, die sie heute haben, die wir jetzt heute eben angehen können, ein bisschen weg, sondern denken ein bisschen an das Big Picture, wo es denn hingehen kann, was für Möglichkeiten wir haben. Und da bietet sich tatsächlich ein recht offenes Feld, weil wir haben halt eine Situation, wo wir eben das Kommunikationstool bei schon sehr vielen Leuten in der Hosentasche sind, die halt uns jeden Tag eben mittragen, mit nutzen und halt eben da sehr viel Informationen sammeln. Und die Chancen, die sich daraus eben ergeben, sind halt sehr vielfältig. Natürlich der eine logische oder der naheliegendste Aspekt, das weiterzudenken, ist halt eben, das weiter auszubauen, um halt eben für diese kleinen mittelständischen Unternehmen eine Lösung zu schaffen, die diese zentralen HR Prozesse vollkommen abbildet, die halt eben die Chance diesen kleinen Unternehmen bietet, mit den großen Unternehmen eben mitzuhalten, die halt sonst von der Digitalisierung komplett abgehangen werden. Und das ist natürlich der eine wichtige Aspekt. Der andere wichtige Aspekt ist natürlich auch, weil, wie bereits vorhin erwähnt, ich meine, das, was wir Glocken versuchen, ist halt eben digitale Technologien für diese Unternehmen halt eben nutzbar zu machen. Und eine natürlich der digitalen Technologien, die bestimmt jetzt gerade total im Hype sind, ist halt eben das Thema KI und AI. Es ist natürlich klar die naheliegendste Antwort, die wahrscheinlich in so einem Podcast kommen kann. Nichtsdestotrotz natürlich auch eine sehr, sehr wahre Antwort, denn die Chance, diesen Unternehmen mit ihren eigenen Daten halt zurückzugeben in Form und angereichert durch halt solche KI-Modelle, ist halt eine unfassbare Gelegenheit, nochmal gegen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, in halt so kritischen Prozessen. Ich glaube, du hattest auch vor ein paar Monaten, letzten Monat, glaube ich, ein Gespräch gehabt, wo du auch über dieses Thema gesprochen hast, wie es ihm darum geht, ja, diese Stempeltätigkeiten, diese langweiligen oder diese täglichen Arbeitsweisen, die für viele von den Mitarbeitern auch vielleicht als sehr lästig empfunden werden, einfach durch Digitalisierung ja nicht zu automatisieren, sodass halt dann Chancen für die spannenden Tätigkeiten oder die wesentlichen wertschöpfenden Tätigkeiten wieder frei wird. Und das sind halt auch da die Chancen, die wir halt eben da entsprechend auch sehen. Ganz einfacher Fall, zum Beispiel, was ich auch vor im Produkt noch nicht erwähnt hatte, ist zum Beispiel, dass man mit unserer App natürlich auch dokumentiert, der Mitarbeiter ist unterwegs, du hast vor kurzem mit Bestätigung erwähnt gehabt, man ist unterwegs, man dokumentiert hat, was man unterwegs gemacht hat, man hat zum Beispiel jetzt gerade Elektriker bei zu Hause, er hat jetzt da, also nicht eine Sicherung ausgetauscht, die kaputt war, macht davon während des Projekts auch hier und da mal ein Bild und das wird entsprechend hochgeladen, sofort für den Chef oder auch für den Kunden einsehbar in einer Projektakte. Und in der Projektakte, das haben wir vor ja, ein paar Jahren zugebaut, ist halt eine Chance, chronologisch alle Einträge, die bei so einem vielleicht auch größeren Projekt entstanden sind, einmal ja, Einsicht drauf zu haben. Und da ist natürlich auch totale Chance, zum Beispiel da einfach dem Kunden das zurückzuspielen, hey, du hast jetzt gerade vielleicht keine Lust, da durch alle Daten durchzuwälzen, die halt vielleicht über doch einen recht langen Zeithorizont entstanden sind. Nein, wir nutzen einfach da so ein LLM und geben dir halt diese Daten halt in Zusammenfasserform halt zurück. Natürlich eine wichtige Komponente natürlich da ist, die wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch da der Datenschutz. Das heißt, da ist natürlich immer super wichtig, dass man immer genau darauf achtet, dass der Kunde komplette Einsicht und volles Verständnis dafür hat, was mit seinen Daten passiert. Also wir könnten halt niemals auf die Idee kommen, da irgendwie breitflächig irgendwas zu machen mit KI, sondern es geht immer darum, den einzelnen Use Case des Kunden halt eben abzuholen und sicherzugehen, dass der weiß genau, was mit seinen Daten passiert und an wen das unter Umständen geht.
Das ist auch, wenn ich so drüber nachdenke, also habe ich vorhin selber nicht dran gedacht, aber das wäre, glaube ich, auch echt ein Riesenvorteil für eure Firma, dass ihr einfach in Deutschland sitzt. Man weiß, okay, das Thema Datenschutz ist einfach per se dadurch, dass ihr eine Firma seid, die in Deutschland ist, gewahrt im Vergleich zu vielen Anbietern, die es sonst so draußen gibt. Weil, also ich teilweise schon, also so jetzt bei mir denke ich mir, in meinem klassischen Use Case jetzt, da steht da einfach nur, okay, das habe ich gemacht von dann bis dann. Das sind jetzt nicht die großen sensiblen Daten, aber du hattest jetzt vorhin Lohnabrechnung und so ein Kram angesprochen. Da wäre ich mir nicht sicher, ob ich das irgendeiner Firma geben würde.
Ja.
Quasi so eine Information, die jetzt kein sauberes Impressum hat.
Ja, absolut. Also das ist halt echt natürlich eine Sorge, die wir halt vollkommen teilen und immer darauf achten müssen, dass halt eben da gewährleistet ist, dass zum einen der Kunde mal komplette Einsicht und Übersicht darüber hat, was mit seinen Daten passiert. Und halt eben gibt es natürlich auch einfach Grenzen, die überschritten werden dürfen. Besonders wenn wir halt super sensible Daten haben, wie halt eben Abwesenheiten oder halt auch mal eine Krankheit, die eingetragen wurde. Da ist natürlich dann nochmal besondere Vorsicht zu wehren, zu bewahren, dass halt eben das sichergestellt ist, dass die Daten nicht irgendwo davongehen. Und noch, um die größte Vision noch einmal kurz abzurunden, natürlich ist da noch ein super wichtiger Aspekt, das ganze Thema, das, glaube ich, auch mit Christian Schneider, glaube ich, besprochen hattest, dass man halt eben perspektivisch darauf schaut, wie man das System noch an andere Systeme anschließen kann. Also das ganze Thema, man kann niemals alles machen, sondern muss halt eben darauf gucken, dass man halt eben schaut, an welchen Stellen, an welchen Schnittpunkten, welchen Schnittstellen man Potenziale bieten kann, um halt irgendwelche Symbiosen mit anderen Produkten einzugehen, anderen Tools einzugehen, sodass man halt zusammen halt dem Kunden den meisten Value generieren kann. Weil ich erwähne deshalb, dass das eine Interview, das mit ihm hattest, weil wir tatsächlich ja LexOffice Partner sind mit Glocken. Deswegen war das Interview natürlich auch sehr spannender.
Nice. Das war auch eine sehr, sehr starke Folge. Also wirklich fand ich unglaublich spannend.
Ja, absolut. Fand ich auch total spannend.
Von LexOffice. Cooler Typ und auch einfach coole Firma. Das heißt also, ihr seht jetzt LexOffice auch wirklich in keinster Weise als Konkurrenten, sondern einfach als engen Partner an eurer Seite, dass quasi bei euch werden die Zeiten erfasst, bei LexOffice wird die Rechnung erstellt. Und habt ihr da auch Automationen irgendwie drin?
Genau, auf jeden Fall. Also das ist einfach mit unserer Schnittstelle einfach möglich, die projektspezifischen oder generell die Arbeitszeiten halt zu übertragen, sodass halt dann die Abrechnung für jetzt ein spezifisches Projekt dann über LexOffice funktionieren kann. Das ist eine Schnittstelle, die bieten wir schon recht lange an und das auch tatsächlich sehr erfolgreich. Viele Kunden nutzen das, besonders halt eben die in der Projektdokumentation bei uns, also die mit uns Projekte dokumentieren. Diese Kunden profitieren von dieser Schnittstelle halt immens. Das ist halt auch besonders, da wir halt gleiche Kundengrößen entsprechend ansprechen, ist halt da auch der Überschnitt halt sehr naheliegend.
Können wir es mal in der Praxis durchspielen? Wenn ich jetzt eine Hotel-Webseite baue, für die Hotel-Webseite erfasse ich mit dem Tool, was ich jetzt im Moment benutze, regelmäßig die Zeiten. Ich wechsle jetzt zu Glocken, weil ich dieses Interview so toll finde und weil ich glaube, dass es eine gute Software ist. Und jetzt erfasse ich meine Zeiten mit Glocken und habe die jetzt quasi einfach, dass einmal im Monat wird automatisch erfasst, wie viele Stunden habe ich gearbeitet. Ich habe eine E-Mail-Adresse hinterlegt, ich habe einen Kunden bei LexOffice hinterlegt. Und automatisch wird dann einmal im Monat eine Rechnung rausgeschickt. Kann ich mir das so vorstellen oder habe ich das gerade falsch geschätzt?
Also im Grunde bist du halt schon genau auf dem richtigen Weg. Also was wir halt anbieten, ist halt eine ganz klassische Online-API, die du halt dann in Glocken aktivieren kannst. Das musst du einmal bei LexOffice entsprechend einmal einloggen über Glocken. Und dann halt entsprechend ist halt die Schnittstelle aktiv und kannst halt dann genau, wie du es dort beschrieben hast, dann regelmäßig die Zeiten automatisch dann verschicken von deinen Glockenzeiten, deine glockenerfassenden Zeiten an halt LexOffice, wo du dann halt die Rechnungsstellung anstoßen kannst. Also das ist genau das eigentlich so schon im Schnitt, im Kern halt schon beschrieben, was halt da Sache ist.
Aber vermutlich tut man es trotzdem dann manuell, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, noch triggern, dass du einen Knopf drückst, Rechnung versenden.
Genau, du musst halt dann in LexOffice mit den Daten weiterarbeiten. Das kann natürlich schon gut sein, dass du irgendwie anreichern willst durch irgendwelche anderen Kostenpunkte, die entstanden sind, aber das ist dann...
Nee, ich will das alles nicht. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich hasse Papierkram. Ich finde das immer in Ordnung, das einmal aufzusetzen. Aber ich liebe, wenn Dinge, also wenn einfach Prozesse sauber aufgesetzt sind und dann von alleine laufen. Also jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge, in dem Moment, wo ich jetzt gleich auf Stopp klicke, wird die automatisch ordentlich gerendert und dann automatisch im Hintergrund, selbst wenn ich das Fenster schließe, bei Google Drive hochgeladen. So, automatisch weiß dann quasi mein Cutter Bescheid. Und theoretisch, quasi in der Praxis läuft es natürlich immer nicht so, aber theoretisch gibt es, finde ich, viele Prozesse, die standardisiert ablaufen. Also so, diese Folge muss ja nicht anders geschnitten werden als die Folge vor einer Woche. Und bei solchen Sachen finde ich es eigentlich sehr, sehr geil, quasi. Deswegen, also ich möchte bei LexOffice gar nichts anreichern. Ich will einmal den Kunden anlegen und dann will ich, dass er halt jeden Monat seine Rechnung bekommt, je nachdem, wie viel ich halt gearbeitet habe, ohne dass ich eine Rechnung manuell schreiben muss.
Also was du dich genau machen kannst, das ist gerade eben angesprochen, du kannst tatsächlich in Glocken einmalig deine Kunden entsprechend auch anlegen und dann hast du halt einen Knopf und dann hast du sofort alle in LexOffice zum Beispiel. Das sind alles also Prozesse, da hast du schon sehr viele Möglichkeiten, da eben keinen manuellen Aufwand mit reinzustecken.
Aber das wäre jetzt noch ein Feature-Request von mir, dass quasi einmal im Monat ihr diesen Button für mich klickt.
Das geht. Es geht halt eher dann darum, dass du halt auch die Rechnung automatisch erstellst. Ich muss ich nochmal einen Christian dazu holen und dann sprechen ihn darüber sprechen. Da bin ich nicht genug in der LexOffice Software drin. Ich weiß nicht genau, wie viel da automatisierbar ist, aber.
Ja, du kannst Serienrechnung verschicken. Ja, wäre auf jeden Fall spannend. Okay. Ich bedanke mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast und mal ein bisschen erzählt hast, was bei euch bei Clockin so passiert. Ich finde es unglaublich spannend, immer wieder, wie viele coole Unternehmen es in Deutschland gibt. Irgendwie hat man das, finde ich, oft nicht auf dem Schirm. Also so gerade Technologiefirmen hat man immer das Gefühl, das ist nur USA. Aber ja, hat mich sehr gefreut und danke, dass du heute da warst.
Ja, dankeschön.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute bei der Folge, habt was lernen können, mitnehmen können. Ich werde mir auf jeden Fall Clockin gleich nochmal anschauen und habe mich sehr gefreut, dass Daniel sich heute die Zeit genommen hat. Entschuldigt, wie gesagt, dass meine Stimme heute nicht so toll war. Ich hoffe, das fügt sich mit der Zeit. Ich werde jetzt viel Tee trinken und euch wünsche ich eine schöne Woche und hört gerne wieder rein. Folgt dem Podcast, gebt ihm einen Daumen nach oben, like das Ding und ansonsten, ja, habt euch lieb, habt eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.